Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Major Talk. Der Major Talk feiert sein erstes kleines Jubiläum. Wir werden 25, zumindest die Folge 25 steht heute an, wo Ferdi von Stolzmann noch 10 Jahre für braucht, bis er 25 endlich auf der Visitenkarte stehen hat. Haben wir es erreicht? Das erste Viertel der 100 ist voll. Ich hoffe, es folgen noch ganz, ganz viele. Und natürlich, Ferdi, auch wenn ich dich so ein bisschen geneckt habe zum Beginn, hoffe ich auch, dass mit dir noch ganz viele Folgen kommen. Deswegen grüß dich.
Du, ich nehme es als Kompliment, dass du mich hier wieder runter machst, weil ich einfach noch aus einer anderen Generation als du komme. Dafür sage ich auch nicht, Junge, an deinem Bart ist ja auch schon das ein oder andere graue Haar, obwohl ich das hier durch die Kamera sehr gut erkennen kann. Nein, Spaß beiseite. Ich freue mich, dass wir heute wieder zusammengefunden haben und jetzt die 25. Folge aufnehmen. Ich denke, das waren 25 ganz gute zum Start. Ich freue mich auf viele weitere und jetzt geht es ja auch langsam wieder auch um Spielerische in allen Sportarten.
So sieht es nämlich aus, denn wie letzte Woche schon erwähnt, die NHL, sie startet wieder genau heute, die NBA startet genau in einer Woche und über die NFL und die MLB brauchen wir gar nicht erst reden, die sind mittendrin und da knallt es gewaltig. Und damit wir euch gar nicht länger auf die Folter spannen, würde ich sagen, der gewohnte Ablauf in einer Folge, die vielleicht nicht gewohnt ist, so wie immer, aber der gewohnte Ablauf soll ab jetzt starten, die NFL zu beginnen und da, Ferdi, waren wir endlich mal in Europa unterwegs.
Genau, du sagst es. Eigentlich ist es ja der typische Ablauf, wenn du schon davon sprichst, dass wir über Sport in den USA sprechen. Komischerweise wird das jetzt immer mehr zu Sport in Europa, denn diese Woche, dieses Wochenende, was hinter uns liegt, das hat dann so ein bisschen die europäische Saisonphase eingeleitet. Wir haben ja immer zwei Spiele hier in London. Das erste hat jetzt eben stattgefunden zwischen den New York Jets und den Atlanta Falcons. Das war spielerisch jetzt wirklich kein Leckerbissen. Ich glaube, so ehrlich muss man sein. Vom Ergebnis sieht es gar nicht mal deutlich aus. 27-20 für die Atlanta Falcons. Die New York Jets haben unfassbar lange gebraucht, wie ich finde, um reinzukommen. Gerade einmal 3 Punkte in der ersten Halbzeit. Wenn ich mich richtig erinnere, dann war es wirklich so heftig, dass der erste First Down der Jets erst kam, als sie schon 17-0 hinten lagen. Also da war die Partie schon gefühlt verloren. Man muss sagen, sie haben sich ganz gut rangekämpft, dann am Ende 27-20 verdient verloren. Was mir positiv gefallen hat bei den Falcons vor allem, war wieder einmal Matt Ryan. Der ist jetzt schon seit 3 Wochen, finde ich, richtig gut dabei. Hat jetzt im Tottenham Hotspur Stadium, dem Stadion der Spurs, 342 Yards aufgelegt und 2 Touchdowns. Und insgesamt hat er jetzt 57.023 Passing Yards in seiner Karriere. Ist damit der 8. beste Spieler der NFL. Hat jetzt Eli Manning in diesem Ranking überholt. Also auch da wieder was Historisches für Matt Ryan, der eine wirklich gute Phase gerade hat. Und wirklich gut ist auch das Stichwort für Kyle Pitts, denn der hat bisher, wie ich finde, sein bestes Spiel in der Karriere abgeliefert, hatte in den ersten Wochen wirklich Probleme gehabt. Jetzt hat es wirklich mal geklappt. 9 Receptions bei 119 Yards, 1 Touchdown. Das war sein allererster in der Karriere, ist damit neben Dallas Goedert der einzige Rookie Tight End, der in London, in Großbritannien, 1 Touchdown fängt. Wir schauen mal auf die andere Seite zu dem anderen Rookie, Zach Wilson. Der hat ja letzte Woche tatsächlich, finde ich, ganz gut gespielt, hat sich den Highlight of the Week bei mir verdient. Diese Woche war es wieder sehr wackelig. Kein Touchdown, keine 200 Yards, 1 Interception. Also der hat weiterhin Probleme. Das war ein kleiner Lichtblick. Für einen Sieg hat es auch wieder nicht gereicht. Das wissen wir mittlerweile. Und das ist halt das London-Spiel. Und ich wollte gar nicht so groß über das Spielerische reden, weil, wie gesagt, nicht viel passiert ist. Nächste Woche haben wir dann auch da so ein kleines Jubiläum. Die Runde 30 wird gefeiert. Das 30. Aufeinandertreffen in London zwischen den Dolphins und den Jaguars. Die Jaguars sind da ja Stammgast. Seitdem sie in der NFL sind, hat Chad Khan, der Besitzer dieser Franchise, gesagt, ja, ich komme in eure Liga und erfülle diese Auflage, dass ich immer einmal pro Jahr irgendwie nach Europa ziehe oder auswärts ziehe in ein Ausland, um ein bisschen Werbung zu machen für die Liga. Da bleibt er seiner Linie treu und deswegen die Jaguars und die Dolphins nächste Woche dann in London zu einer sehr schönen Zeit, 15:30 für uns europäische Zuschauer. Bjarne, wird es schwierig für dich, NFL oder Bundesliga zu gucken? Für was entscheidest du dich?
Da ja unsere beiden Lieblingsteams in der Bundesliga, sagen wir mal, unterrepräsentiert sind, würde ich sagen, ist die Entscheidung gefallen. Da wird sich ein bisschen NFL in Europa angeguckt, wenn wir schon mal da sind. Noch nicht direkt vor der Haustür, da kommen wir ja gleich zu, wenn es direkt vor der Haustür ist, aber zumindest in der Nähe, 15:30, dann wird der Fernseher eingeschaltet werden.
Auf jeden Fall, und jetzt sprichst du es schon an, direkt vor unserer Haustür, denn es ist ja schon seit vielen Wochen bekannt, wir haben auch drüber gesprochen, es ist tatsächlich geplant, dass die NFL auch nach Deutschland kommt. Hier ist ein Riesenmarkt entstanden mit sehr vielen Fans. Die letzten 3 Jahre, habe ich jetzt vorhin erst gelesen, ist immer die Zuschauerquote beim Super Bowl auch nochmal deutlich gewachsen. Also das Wachstum ist weiterhin da und deswegen für die NFL ein wirklich sehr lukrativer Markt, hier ein Spiel auszutragen und die Werbetrommel zu rühren. Und jetzt sind drei Städte als Finalisten für den weiteren Prozess bekannt gegeben worden. Das sind einmal München, Düsseldorf und Frankfurt. Das waren Städte, die wir auf der Rechnung hatten. Ich persönlich finde es schade als Hamburger Jung natürlich, dass Hamburg als Weltstadt im Norden das nicht geschafft hat, aber auch irgendwie nachvollziehbar, dass einfach in NRW was geplant ist. Das kann gut sein. Da sind viele große Städte nebeneinander. Ich glaube, es ist ja auch das einwohnerstärkste Bundesland Deutschlands. Deswegen kannst du da auch einfach mehr Menschen auf eine sehr kurze Distanz erreichen. Und München darf ja irgendwie als Sporthochburg in Deutschland nicht fehlen. Bjarne, welche von diesen drei Städten spricht dich am meisten an?
Erstmal muss ich dazu sagen, also ich glaube, den Schrei von dir heute Morgen, diese Nachricht ist ja noch relativ exklusiv, dass Hamburg nicht dabei ist. Den Schrei habe ich, glaube ich, durch Hamburg gehört. diesen kleinen Wutschrei. Hätten uns natürlich beide brutal gefreut, wenn das hier irgendwie gewesen wäre, aber ich unterstütze dich da. Im Endeffekt kann man es verstehen, Düsseldorf ja auch gerade erst ein relativ gutes Turnier ausgetragen. Wie gesagt, ich bleibe dabei, dass ich irgendwie München am attraktivsten, glaube ich, finde, einfach von der Arena auch her, mir das am besten irgendwie vorstellen kann. Aber jeweils Frankfurt wie Düsseldorf haben auch schon gute Football-Games irgendwie oder gute Football-Sachen einfach übertragen. Dementsprechend München mein Favorit, aber wir könnten am Ende mit allen drei leben und ich glaube, das ist das Wichtigste für vielleicht auch alle, die uns hier zuhören. Tickets, ich glaube 2022 soll es sogar schon losgehen, werden wir uns auf jeden Fall versuchen zu besorgen und danach mal hautexklusiv in einer etwas anderen Folge vom Major Talk über diese Erfahrung berichten.
Das ist zumindest der Plan, hoffentlich klappt es auch. Ich sehe es insgesamt sehr ähnlich wie du. Ich finde auch, Düsseldorf hat das dieses Jahr wirklich gut hinbekommen. Da war ja das Endspiel der neu gegründeten European League of Football. Ich weiß gar nicht, ob das GFL-Finale auch da war. Ich bin da offen gesagt nicht so wirklich drin in der Thematik. Frankfurt war früher auch mal eine Finalstätte von dieser NFL of Europe, dem Vorgänger hier in Europa. Und ja, München, wie gesagt, ist irgendwie die repräsentative Stadt für den Sport in Deutschland. Ich finde, das hat man jetzt auch bei der Europameisterschaft gesehen. Da war der deutsche Spielort München und nicht Berlin. Das sagt schon sehr viel aus. Deswegen diese drei Städte, denke ich, sehr, sehr würdige an Werzer auf dem Platz, auf dem Spiel in Deutschland und in Relation gesetzt zu manchen Auswärtsfahrten in den USA ist das ja für uns noch ein Heimspiel, dann dahin zu fahren. Deswegen freuen wir uns einfach, dass ein Spiel kommt und ich bin gespannt, wann es der Fall sein wird. 2022 ist angeplant und visiert. Vielleicht wird es auch erst 2023. Das muss noch geklärt werden. Was auch noch geklärt werden muss, Björn, ist, was eigentlich mit den Chiefs diese Saison los ist. Das ist noch nicht so das Gelbe vom Ei, wie wir es eigentlich von Patrick Mahomes und dem Kingdom gewohnt sind. Die stehen jetzt auf einmal bei 2-3, haben schon wieder ein Spiel verloren und zwar deutlich mit 38-20 gegen die Buffalo Bills. Das war das Rematch des vergangenen AFC Championship Games und irgendwie hatte man sich ja schon vor der Saison erwartet, dass die Chiefs so ein bisschen gekitzelt von der deutlichen Super Bowl-Niederlage rauskommen und wieder ihre Macht demonstrieren wollen. Das ist bisher überhaupt nicht der Fall. Ich habe es angesprochen, 2-3, das ist sogar in der eigenen Division der AFC West der letzte Platz. Das einzige Team, was nicht über 500 steht, denn die Broncos, Chargers und Raiders sind alle über 500. Da gehen wir gleich noch ein bisschen detaillierter drauf ein. Das große Problem bei den Chiefs ist vor allem die Defensive. Ich glaube, es ist klar, dass man jetzt nicht Mahomes für eine schlechte Leistung irgendwas in die Schuhe schieben kann, denn es gibt einfach von dem keine wirklich schlechte Leistung. Es ist vor allem die Defensive. Total Yards, 31. der Liga. Nur nochmal zur Erinnerung, wir haben 32 Teams. Dann gegen den Pass, 28. gegen den Lauf, 29. und Punkte insgesamt zugelassen. Und das ist wahrscheinlich auch die wichtigste Statistik. 32. die rote Laterne der Liga. Und das sagt schon wirklich sehr viel aus. Das ist das große Problem. Ich werde gleich nochmal mit dir drüber sprechen wollen, Bjarne, was genau vielleicht das Problem ist, ob das Problem sogar in der Offensive liegt. Denn spielerisch gesehen ist die Offensive ja top. Mindestens Top 5 in allen Statistiken ganz weit vorne mit dabei. Man muss vielleicht auch Kansas City so ein bisschen in Schutz nehmen, denn der Spielplan, der war echt gemein in den ersten Wochen. In Woche 1 hat man gegen die Browns knapp gewonnen, dann gegen die Ravens verloren, gegen die Chargers verloren, die Pflichtaufgabe in Philadelphia gegen die Eagles gemeistert und jetzt eben die Niederlage gegen die Bills. Das sind aus 5 Wochen 4 Playoff-Teams der vergangenen Saison. Das ist ein Start, der es in sich hatte, keine Frage, aber trotzdem als Titelverteidiger der AFC und mit Patrick Mahomes, Tyreek Hill, Travis Kelce, da erwartest du dir eigentlich schon ein paar mehr Siege, oder?
Vollkommen richtig. Das Problem, du hast ja am Anfang gefragt, was ist mit den Chiefs los? So, und das Problem ist vielfältig. Also Mahomes würde ich da nicht rausnehmen wollen. Ich würde ihn jetzt auch nicht an Pranger stellen und sagen, ey, Junge, warum bringst du deine Leistung nicht mehr? Ich meine, der hat die letzten 4, 5, 6 Jahre so unfassbar performt. Ja, am Anfang, wo er in diese Liga gekommen ist, dass ich sage, ey, dass der vielleicht auch mal eine kurze Delle drin hat. Ich glaube, der hat jetzt 6 Interceptions nach 5 Spielen geworfen. Ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe, hatte er so viele am Ende der letzten Saison insgesamt. Natürlich ist der auch nicht in Bestform. Natürlich sieht man das immer mal wieder, die Klasse auch von einem Tyreek Hill, von einem Travis Kelce und der Kombination mit Mahomes aufblitzt, aber noch nicht auf dem Niveau, wie wir es gewohnt waren. Trotzdem würde ich auch dort sagen, okay, die Offense bei weitem nicht so performt, wie man das kennt, aber über die Defense der Chiefs, du hast alle Zahlen eben schon genannt und ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei, sie als die große Schwachstelle irgendwie am Ende dastehen zu lassen. Ich habe mir die Highlights nochmal reingezogen gegen die Bills, die es auch gut gemacht haben. Also man darf auch immer den Gegner nicht vergessen. Also du hast die Gegner gerade schon angesprochen, die Chargers, die Bills. Ja, das ist auch eine Ausnahme und die performen auch einfach. Die machen das, was die Chiefs über die letzten 2, 3 Jahre gemacht haben und sind brutal effektiv vorne, nutzen jeden Fehler aus, sind aggressiv in der Defense und Josh Allen für mich wieder mit einem überragenden Spiel bei den Bills. Aber was mit der Secondary, der Defense, der Chiefs los war, also wie viele lange Bälle die zugelassen haben, was da alles runtergeholt werden konnte, nach gefühlten 50 Yards, wo der Ball in der Luft war und da einfach Leute komplett frei stehen und durchlaufen. Ich glaube, besonders im zweiten Viertel 2 Bälle zum Schluss, wo ich sage, ey, wo seid ihr? Was macht ihr? Also seid ihr stehen geblieben? Also unfassbar. Deswegen für mich die Defense der Chiefs das große Hauptaugenmerk und allgemein ein misslungener Start in die Saison.
Wir werden da gleich drüber sprechen, über die Defensive. Ich will noch mal kurz einen Blick in die Zukunft wagen, denn für Kansas City, denke ich, stehen jetzt wirklich richtungsweisende Wochen an. Jetzt kommt Washington, dann Tennessee und dann die New York Giants. Alles Spiele, die du durchaus gewinnen kannst, weil Washington und die New York Giants jetzt nicht gerade den Top-Football spielen. Tennessee hat mich persönlich noch nicht überzeugt. Die haben ja auch weiterhin so leichte Verletzungsprobleme, haben da kaum mal Julio Jones und AJ Brown wirklich zusammen. Und wenn sie zusammen auf dem Platz stehen, dann ist es noch nicht diese zweiköpfige Hydra, die da irgendwie richtig Probleme bereitet. Deswegen bin ich mal gespannt. 3 wichtige Spiele und ich glaube, da müssen sie eigentlich alle 3 gewinnen, um sich mal wieder in die Division reinzukämpfen. Denn auf Platz 1, da stehen momentan die Chargers bei 4-1. Die haben jetzt 3 Spiele in Folge wieder gewonnen und zeigen einfach Top-Leistungen. Wir werden auch noch gleich über das Spiel gegen die Browns sprechen. Dann die Raiders und Broncos, beide bei 3-2, beide auf dem absteigenden Ast. Bei den Raiders hat das auch so seine Gründe, da ist sehr viel Unruhe drin, da werden wir auch noch drüber sprechen. Und ja, beide Teams nach einem perfekten 3-0 Start, auf einmal mit 2 Niederlagen in Folge. Deswegen glaube ich, der große Gegner in dieser Division ist dann eigentlich nur noch Los Angeles. Ich glaube nicht, dass die Raiders und Broncos wirklich bis zum Ende, so wie sie momentan auftreten, in die Playoffs kommen. Und jetzt haben wir über Mahomes gesprochen, der spielt nicht sein bestes Football, keine Frage, aber trotzdem immer noch sehr gut. Das darf man nicht vergessen. Ich habe es angesprochen, die Offensive weiterhin Top 5. Wir dürfen auch nicht vergessen, Mahomes hat diesen Mega-Vertrag, der ihm fast 500 Millionen oder 503 Millionen, heißt eine halbe Milliarde US-Dollar, einbringt. Das ist ja auch im amerikanischen Sport nochmal eine Riesensumme, gerade in Bezug auf den Capspace, der es dir dann nicht erlaubt, noch weitere Topstars zu verpflichten. Und da ist das Problem. Du hast dann Tyreek Hill und Travis Kelce in der Offensive, die jetzt auch bald langsam so in Richtung Vertragsverlängerung gehen müssen, wenn sie die halten wollen. Da muss Geld locker gemacht werden. Dann bleibt ja nicht mehr viel Geld für die Defensive übrig, weil du da schon Matthew und Chris Jones irgendwie finanzieren musst. Bjarne, ist dieser Vertrag von Patrick Mahomes eher Fluch oder eher Segen?
Ich bin ja immer der Meinung, dass natürlich die Top-Spieler müssen sehr gut vergütet werden. So, da habe ich auch kein Problem mit. Ne? Da ist der Neid bei mir tatsächlich relativ begrenzt. Da sage ich, alles klar, Jungs, ihr bringt die Leistung, ihr sollt gut vergütet werden. Ich ziehe immer das Beispiel, wenn jetzt auch irgendwie im Fußball vielleicht für 1, 2 Fans für euch, Lionel Messi, ja, der über Jahre Geld bekommen hat. Also der Typ, der kann wahrscheinlich noch die 8. Generation Messi irgendwann in 250 Jahren immer noch von dem Geld leben. Der hat aber im Endeffekt, guckt dir an, wo der FC Barcelona geldmäßig jetzt gerade steht. Und klar, das funktioniert nicht das gleiche System in den USA, aber du hast es eben angesprochen. Wenn du so viel Cap Space, so viel Geld für einen Spieler aufbrauchst, dann bleibt einfach weniger für die andere Mannschaft übrig. Er soll sein Gehalt bekommen, das ist kein Problem für mich, aber auch an ihm ist es, also er hat doch selber Positives davon, wenn er sagt, alles klar, vielleicht verdiene ich ein bisschen weniger, aber ich habe ein richtig geiles Team um mich herum. Das hat er immer noch. Also es ist jetzt nicht so, nochmal, die stehen 2-3, wir wollen die Chiefs jetzt nicht schlechter reden, als sie sind. Aber in die Zukunft gesehen würde ich eigentlich als Topspieler selber immer von mir aus sagen, alles klar, ich will meine Kohle bekommen, in Ordnung, aber ich möchte auch, dass ich ein geiles Team drumherum habe. Und wenn das bedeutet, ja gut, dann muss ich halt 3, 4, 5 Millionen weniger im Jahr kriegen und kann vielleicht eine warme Mahlzeit in irgendeinem Dubai-Restaurant weniger machen. Ja, alles klar, dann spiele ich aber trotzdem mit geilen Leuten zusammen. Und deswegen für mich diese Monsterverträge, die auch immer mehr und mehr werden in den USA, eher negativ, als dass sie positiv sind.
Vielleicht, um das Ganze auch nochmal in Zahlen auszudrücken, wenn wir in die nächste Saison gehen, wo dann dieser Vertrag greift, nimmt Patrick Mahomes 20% des Cap Spaces ein. Eine Person, 20%, ein Fünftel des Ganzen, was zur Verfügung steht. Und du musst 53 Leute irgendwie auszahlen. Und dann wird es eng noch mit weiteren absoluten Topstars, die dann noch weiter zu halten. Weil ich habe es angesprochen, Hill und Kelce werden wahrscheinlich auch ein bisschen mehr verlangen. Dürfen sie zumindest mit diesen Leistungen. Also wirklich schwierig. Vielleicht ist dieser Vertrag von den Chiefs auch in Zukunft ein Problem. Diese Saison dürfte es das nicht sein. Ich bin da auch weiter ganz entspannt und sage, ja, 2-3 ist nicht der Weltuntergang. Gib denen ein bisschen Zeit. Wichtig ist, dass sie dann hinten raus in Topform sind und nicht zu Beginn der Saison. Und dann ist ja aus Sicht der Chiefs wieder alles in Butter. Wir wollen
aber, jetzt aber mal das ist, wenn ich da noch ganz kurz intervenieren darf, aber das ist für mich so ein bisschen manchmal das Problem, denn ich habe das Gefühl, so argumentieren wir beide seit 4 Wochen. Weißt du, so dieses, ja, okay, gut, das ist das erste Spiel, hat nicht so funktioniert. Gut, die erste Niederlage war ja auch ein schwieriges Auswärtsspiel. Und dann die Chargers, na gut, die sind ja auch gut drauf. Das ist immer für mich so ein bisschen das, wo ich sage, ey Leute, okay, nochmal, die Welt ist bisher überhaupt noch nicht untergegangen. Also ist alles noch machbar, ist alles okay und normalerweise kennen wir die Chiefs so, dass sie jetzt noch von der Qualität her das rausreißen, aber wenn sie sich selber darauf verlassen und sagen, und das habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt im Spiel der Bills, ja okay, ach, das werden wir schon schaffen, wir sind doch eigentlich eine geile Truppe, wir sind das doch besser. Du, dann stehst du irgendwann bei 2-4, bei 2-5 und dann ist irgendwann das Kind in den Brunnen gefallen. Deswegen Achtsamkeit um die Chiefs, auch wenn alles weiter möglich ist.
Also siehst du es, würdest du echt sagen, die Chiefs schieben wirklich ihre Probleme einfach von sich weg und du glaubst nicht, dass sie noch den Turn schaffen?
Ich sehe zumindest keine Verbesserung in der Defense. Also bei weitem nicht. Und das macht mir ein bisschen Angst, um ehrlich zu sein, weil wirklich das Spiel der Bills, also was da hinten los war, wie viel Platz die hatten, das haben die Bills ja auch clever gemacht. Sie haben Mahomes eigentlich am Anfang ein bisschen, die haben, ich glaube, in der ersten Halbzeit ihn überhaupt nicht geblitzt. Ja, sie haben ihm wirklich ein bisschen Zeit gegeben, dann ist er auch ein paar Mal gelaufen für ein paar Yards, okay. Aber sie haben dafür eine geile Coverage gehabt. Sie waren an Hill eng dran, sie waren an Kelce eng dran, haben alle weiten Traumpässe von Mahomes zugestellt. So, das heißt, in der Offense ging nichts. Und die Defense, ey, da hatte teilweise Josh Allen Zeit. Also der hätte sich nebenbei noch ein Big Mac-Menü bestellen können übers Telefon und dann immer noch in Ruhe werfen können. Und es wäre alles möglich gewesen, was der für eine Zeit hatte. Und dann einen 30, 40-Yard-Pass darunter zu werfen und komplett frei die Leute. Und das ist jetzt schon das zweite Mal, das war gegen die Chargers genau ähnlich, dass sie in der Defense, zumindest in der Secondary, genauso aufgestellt waren. Und das sind für mich Sachen, wo ich sage, okay, das ist keinerlei Entwicklung innerhalb von 2, 3 Wochen. Und das kann sich schnell wieder umändern, ja. Aber wenn es sich nicht tut, dann bringt es dir die beste Offense der Liga, zumindest gegen gute Gegner, auch nicht viel.
Sehr spannend. Ich bin mal gespannt, ob sich das auch bewahrheitet, was du sagst, ob sie sich entwickeln können. Sicherlich ganz wichtiger Baustein für die Zukunft der Chiefs, da bin ich vollkommen bei dir, die Defense muss auch so einen gewissen Teil leisten, dass du zumindest Liga-Mittelfeld wirst. Das sind sie, wie gesagt, nicht. Sie sind absolutes Schlusslicht der Liga. Wir wollen jetzt aber auf das gucken, was gut gelaufen ist diese Woche. Und das war, wie ich finde, unfassbar viel. Also ich habe mir einige Spiele angeguckt und dachte, oh ja, das könnte Highlight der Woche sein. Der könnte Highlight der Woche sein. Diese Aktion könnte Highlight der Woche sein. Es war so viel los, ich wusste gar nicht, Mann, wie viel Gutes ist diese Woche spielerisch passiert. Und deswegen habe ich mir gesagt, ich mache es mir wirklich einfach und versuche, möglichst viele Spieler als Highlight darzustellen. Und das mache ich am besten, wenn ich ein ganzes Spiel auswähle. Denn diese Partie hat es auch absolut verdient. Die Browns gegen die Chargers, auch ein absoluter Kandidat fürs Game of the Year. 47-42 für die Chargers, eine Explosion auch hinten raus. Ich gehe jetzt einfach mal die Zahlen durch. Wir hatten insgesamt 89 Punkte, 1025 Yards, 52 First Downs, 12 Touchdowns, also da konntest du nicht mal eine Pizza bestellen, den Typen bezahlen und dir das zurechtschneiden, da war schon wieder 2 Scores passiert. Unfassbares Spiel, da war richtig was los, vor allem im letzten Viertel haben sie nochmal richtig Gas gegeben. 41 der 89 Punkte passierten in den letzten 15 Minuten, richtig krass, wie ich finde. Und was mich am meisten überrascht hat, war, dass ja im Vorfeld dieser Partie viel darüber gesprochen wurde, Baker Mayfield ist verletzt, diese Schulterverletzung an seiner linken Nichtwurfschulter, die ist tatsächlich auch ziemlich ernst. Er hat trotzdem geliefert 305 Yards und 2 Touchdowns. Und bittererweise ist er der dritte oder ist er der erste QB, der überhaupt mehrfach ein Spiel verliert, in dem sein Team 42 Punkte erzielt hat. Das ist bei ihm jetzt schon das dritte Mal der Fall. Die anderen Quarterbacks, die das Pech hatten, hatten das nur einmal. Und da ist er jetzt wirklich echt bitter. Das sind mindestens 2 Siege, die er mehr haben müsste. Weil wenn du 42 Punkte machst, dann, Bjarne, machst du ja eigentlich nichts verkehrt. Zumal die auch kein Turnover produziert haben.
Ich wollte gerade sagen, machst du auch wenig verkehrt. Und deswegen hast du das Spiel auch, muss ich dich auch einfach mal loben heute, auch vollkommen zu Recht als Highlight der Woche irgendwie oder Game of the Year. Okay, so weit will ich noch nicht gehen, aber zumindest als Highlight der Woche gebrandmarkt, denn von beiden Seiten wirklich ganz viele Highlights dabei. Du hast Baker Mayfield gerade angesprochen, der mich auch überrascht hat mit seiner Performance. Wir können über Justin Herbert natürlich auf der anderen Seite sprechen. Ich glaube, der hat am Ende 4 Touchdowns, 400 Yards geworfen, keinen einzigen Turnover. Also ganz ehrlich, 2 High-Class-Performances.
Auf jeden Fall, ich habe die Verletzung an der Schulter angesprochen und witzigerweise kann ich da aus eigener Erfahrung berichten, denn es wird tatsächlich davon gesprochen, dass Baker Mayfield in der linken Schulter eine Luxation hat. Heißt, die Schulter kugelt sich ein und aus und ab einem gewissen Bewegungsradius blockiert die und macht dicht, um das Gelenk zu schützen. Genau das hatte ich auch an meiner rechten Schulter am Anfang des Jahres und ich weiß, das ist eine ziemlich lange Pause, die da auf dem Sportler zukommt, gerade bei Kontaktsportarten, was Football ja, denke ich mal, ist. Kann es fast sein, dass du ein gutes Jahr raus musst. Bei einem Profisportler wird es sicherlich anders laufen, glaube ich. Da wird es vielleicht ein bisschen kürzer sein, was die Pause angeht. Er hat sich jetzt erstmal gegen eine Operation entschieden und das Ganze so ein bisschen in einer Reha zu behandeln. Und zwar heißt, da wird ein bisschen auftrainiert, das Gelenk wird mit mehr Muskelmasse noch geschützt. Und mal gucken, ob das hilft. Bisher scheint es zu wirken und er kann wohl diese Saison weiter ohne ganz große Einschränkungen spielen. Aber man hat es ja auch gesehen, er hatte an der linken Schulter so ein etwas längeres Unter-T-Shirt aus schwarzer Farbe, was einfach dazu dient, dass das Gelenk gewärmt ist und nicht irgendwie kalt eine falsche Bewegung macht und so bestmöglicher Schutz gegeben ist.
Vollkommen richtig und ich kann nur nochmal bestätigen, als Mensch, der so ein bisschen um Ferdinand von Stolzmann drumherum lebt, die Menschen, die also eine Schulterverletzung haben, die leiden auch in der jeweiligen Zeit und sie zeigen es auch. Also sie zeigen auch, dass sie leiden. Das heißt, es muss schmerzhaft sein, die ganze Geschichte, umso mehr Respekt an ihn, dass er solche Leistungen bringt. Wenn du dazu nichts mehr sagen willst, würde ich sagen, komme ich kurz zu meinem Highlight?
Mach das bitte.
Abgesegnet. Das Highlight der Woche, bevor ich es präsentiere, eine kurze Sache, da ich ihn letzte Woche durch den Kakao gezogen habe. Davis Mills von den Texans haben zwar verloren am Ende gegen die Patriots, aber nachdem er letzte Woche das wahrscheinlich schlechteste Spiel seines Lebens gemacht hat, hat er dieses wohl vielleicht das Beste gemacht, oder zumindest seit ganz, ganz langer Zeit. 312 Yards geworfen, 3 Touchdowns. So kann man in der NFL spielen, Davis. Schön, dass du auch unseren Podcast hörst und auf mich hörst, dass du es doch kannst. Hat mich sehr gefreut, das zu lesen, auch wenn es am Ende für die Texans nicht gereicht hat. Mein Highlight der Woche ist allerdings so ein bisschen zwiegespalten. Ich habe die Cardinals oder die Arizona Cardinals genommen. Hat mir gestern erst noch ein Freund geschrieben, der sagte, ey, ihr müsst mal auf die Arizona Cardinals aufpassen. Da habe ich gesagt, ganz ruhig, die habe ich im Blick. Die stehen nämlich alleine bei 5-0. Das heißt, das beste Team bisher der Liga, zumindest was die Stats angeht, haben jetzt nicht einen unfassbar guten Auftritt gegen die 49ers aus San Francisco gemacht. Deswegen, sie als Team hatte ich eher genommen, einfach nur für diesen grandiosen Saisonstart. Knappes, ein bisschen ekliges Auswärtsspiel bei den 49ers gewonnen, beziehungsweise Auswärtsspiel, aber gegen die 49ers gewonnen. J.J. Watt allerdings für mich das Highlight der Woche mit seinem Spiel im Run-Game unfassbar präsent gewesen. Dazu am Ende den entscheidenden Fourth-and-Down-Pass von Trey Lance abgewehrt. Also ein bisschen der entscheidende Spieler bei diesem Sieg der Cardinals. Und deswegen für mich J.J. Watt in Stellvertretung für die Saisonstart der Arizona Cardinals Highlight der Woche.
Klingt vernünftig. Klingt auf jeden Fall vernünftig. Wir werden natürlich die Cardinals nicht außer Acht lassen. Das ist uns schon bewusst, dass die bei 5-0 stehen und das durchaus auch mit ein bisschen Glück, aber auch vollkommen zu Recht, muss man ja auch auf der anderen Seite sagen. Sie hatten jetzt auch schon einige schwere Gegner dabei. Sie haben die Rams in einer wirklich sehr eindrucksvollen Weise, finde ich, aus dem Weg geräumt, mal eben kurz nach Los Angeles getuckert und mal eben gesagt, Stafford, so nicht mit uns. Du hast noch nicht wirklich raus, wie das hier im Westen des Landes zu laufen hat. Und wir machen mal kurz unser Ding. Das ist richtig stark. Auch Kyler Murray hat nochmal, das haben ja viele im Vorfeld der Saison gesagt, hey, wenn der nochmal einen raufpackt und diesen nächsten Schritt geht, dann ist es auf jeden Fall mal die Playoff-Teilnahme für die Cardinals. Und auf diese ersten 5 Wochen angewendet, ist es auf jeden Fall Minimum eine Liga besser, was Kyler Murray und die ganzen Cardinals zeigen. Ich finde auch, die Neuverpflichtungen schlagen super ein. Du hast jetzt J.J. Watt angesprochen. Ich finde auch A.J. Green ist wiederbelebt auf einmal, ist fit, spielt richtig gut und ist immer frei. Der kriegt auch einige Yards zusammen und auch Rookie Rondale Moore gefällt mir sehr gut in der Offensive. Also die Cardinals wirklich bislang vollkommen zu Recht, finde ich, das beste Team der Liga. Und ja, vielleicht müssen wir da einfach ein bisschen öfter drüber sprechen. Wobei wir wollen es ja auch nicht, wir wollen es ja auch nicht jinxen, dass man sagt, ja, wir haben das schon so oft getan, wir kommen nachher zur MLB, da hauen wir Tipps rein und zeigen Vertrauen in eine Mannschaft und dann sofort sind sie raus. Deswegen, vielleicht wollen wir die Saison der Cardinals nicht kaputt rufen.
So sieht's nämlich aus. Deswegen heute einmal Highlight der Woche und wahrscheinlich irgendwann nochmal intensiver im Fokus in diesem Podcast. Aber sie sollen erstmal weiter ihre Arbeit machen und dann loben wir sie, wenn gelobt werden darf. Und damit würde ich sagen, gehen wir weg vom Loben und gehen eher rüber zum Tadel und damit zum absoluten Abschluss dieser NFL-Episode. Und ich würde sagen, ein kleines Jubiläum zu einem Jubiläum von unserer 25-jährigen Folge, denn wir haben beide das gleiche Lowlight genommen und das Ferdi aus meiner Sicht auch aus guten Gründen.
Ja, es wurde uns wirklich diese Woche leicht gemacht, weil ich habe es angesprochen, auf dem Platz oder auf den Plätzen ist sehr viel Gutes passiert. Da sind jetzt viele Jungs, die heute nicht zur Sprache kommen, obwohl sie es wahrscheinlich in 15 dieser 18 Wochen geschafft hätten. Ein Typ, der es in 18 von 18 Wochen mit so einer Aktion in die Slowlight geschafft hätte, ist John Gruden, ehemaliger Head Coach der Las Vegas Raiders, muss man sagen, denn das ging ja schon letzte Woche los. Am Freitag kam die Nachricht, ich glaube von der New York Times war es, dass es E-Mails gab zwischen ihm und dem Vorsitzenden der NFL Players Association, also dieser Spielergewerkschaft, DeMaurice Smith, dass er ihn doch rassistisch irgendwie angefeindet hätte. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber das Beispiel, was alle immer wieder sagen, ist, dass Gruden geschrieben hat, deine Lippen sehen aus wie Michelin-Reifen, was natürlich schon wirklich sehr, sehr heftig ist und wirklich auch sehr, sehr klischeehaft gegenüber Afroamerikanern und farbigen Menschen. Deswegen, das hat schon sehr viel Unruhe irgendwie aufgewirbelt. Und dann kam jetzt am Montag nochmal einer drauf und diesmal waren wohl E-Mails dabei, die homophobe und frauenfeindliche Äußerungen enthalten haben. Und somit ist es keine Frage, dass John Gruden nicht mehr länger tragbar war für die Raiders. Das sind ja Werte, die du nicht vermittelst in dem Sport und gerade in dieser Organisation nicht. Wir reden über homophobe Anfeindungen und wir erinnern uns, im Kader der Las Vegas Raiders ist Carl Nassib der erste schwule Spieler, der das während seiner Karriere geoutet hat. Und er hat auch Commissioner Roger Goodell als Faggot beleidigt, also auch so eine schwule Beleidigung. Und da hat er sich nicht wirklich beliebt mitgemacht, wirklich total dumme Aktion. Gruden war ja in der Zeit, das war vor 10 Jahren ungefähr, wo die Mails verfasst wurden, war noch Analyst bei ESPN, also auch in einer öffentlichen Rolle, wo das Ganze mal ziemlich schnell hochkochen kann. Jetzt ist es passiert und er ist dann selber zurückgetreten von seiner Position. Und ich finde, was das Ganze so ein bisschen abrundet, ist das Statement von Besitzer Mark Davis, der einfach nur gesagt hat, ich akzeptiere den Rücktritt von John Gruden als Head Coach der Las Vegas Raiders. Nichts irgendwie schade. Das ist ein ganz klares Statement, so einen Typen wollen wir gar nicht hier haben und wenn er gehen will, dann soll er bitte gehen.
Ja, kann ich nichts anderes zu sagen. Also ich fand es erstmal heftig, dass ich heute Morgen gelesen habe, dass die NFL an sich überhaupt nicht befugt gewesen wäre, da irgendwas zu machen, da er halt, wie du es gesagt hast, damals für ESPN gearbeitet hat in dieser Rolle und nicht für die NFL. Das heißt, die NFL hätte selber keine Strafe verhängen können. Das fand ich schon mal eine krasse Sache. Und ja gut, er hat selber, ob er jetzt seinen Fehler eingestanden hat, weiß ich nicht, oder ob er einfach nur unmöglichen Pressekonferenzen irgendwie aus dem Weg gehen wollte, aber er hat auf jeden Fall das Richtige gemacht und seinen Hut geschmissen. Hast eben eigentlich schon alles dazu gesagt, geht überhaupt gar nicht. Alles Homophobe, alles Frauenfeindliche, alles Rassistische, Diskriminierende. Ich glaube, dafür haben wir in diesen 25 Folgen bisher auch immer gestanden, dass wir das angeprangert haben und gesagt haben, okay, das hat im Sport wie im Menschlichen überhaupt in der Gesellschaft nichts zu suchen. Und deswegen John Gruden, Lowlight der Woche und hat ja verdientermaßen seinen Hut nehmen müssen.
Somit also sportlich und auch innerpolitisch bei den Raiders einiges momentan verrutscht. Nach einem 3-0 Start sind sie bei 3-2. Jetzt übernimmt erstmal interimsweise Special Teams Coordinator Rich Bezekia. Mal gucken, ob das klappt. Sie haben jetzt eine wichtige Partie auch am nächsten Wochenende vor der Brust gegen die Denver Broncos. Ein Divisionsduell, was in einer engen Division, wie es die AFC West ist, durchaus wichtig ist. Deswegen wirklich, wirklich heftig, was da gerade in Las Vegas passiert. Sehr viel Unruhe in der Liga, sehr viel Unruhe in Las Vegas. Vielleicht, was man noch erzählen kann, vielleicht so ein bisschen Positives, Witziges zu Las Vegas in dieser Woche. Die haben tatsächlich jetzt an ihrem Stadion, Außenbahn, ich glaube, du hast es wahrscheinlich auch gesehen, so eine riesen fette Leinwand installiert, damit die Leute, die auf dem Highway daneben langfahren, bisschen Football gucken können.
Du, wunderschöne Sache. Also ganz ehrlich, würde ich mir bei einen oder anderen Aktionen hier in Deutschland auch wünschen. Erspare ich mir manchmal gute Tickets und kann mich da irgendwo an den Highway stellen und einfach nur mal eben ein bisschen was glotzen. Nee, von daher, Vegas. Ich glaube, Vegas sagt alles zu dieser Geschichte.
Vegas. Und ich glaube, ich tippe jetzt einfach mal, Bjarne Vogt wird, bis er in Vegas war, nicht seinen Führerschein machen, weil sonst hat er Angst, dass er da nicht raufgucken kann.
So sieht es nämlich aus. Deswegen wollen wir nämlich aus diesem ganzen Thema langsam ein bisschen zurückkommen und auf die NBA schalten. Ich sehe gerade auf der Timeclock halbe Stunde um. Damit wir uns hier nicht dumm und dämlich quatschen, habe ich zum Glück vorher die NBA ein bisschen flacher gehalten, wie ich es letzte Woche erwähnt habe. Nächste Woche geht's los. Gleich ein paar richtige Hammerpartien. Lakers, Warriors, Bucks gegen Nets. Also Freunde, es lohnt sich, da nächste Woche einzuschalten. Heute aber wirklich nur ein ganz, ganz kurzer Überblick, denn mit der Preseason will ich euch gar nicht mehr weiter nerven. Ich habe selber so Bock auf nächste Woche, da soll der komplette Fokus drauf sein. Und ab zum Anfang von zwei Nachrichten heute irgendwie eine, über die ich jetzt hoffentlich zum allerletzten Mal spreche, weil ich das langsam selber nicht mehr sehen kann. Es geht nochmal um Corona, nicht mehr um Andrew Wiggins, das hat sich ja seit letzter Woche erledigt, indem er sich hat impfen lassen, aber Kyrie Irving, der wahrscheinlich noch etwas größere Name von den Brooklyn Nets. Der hat sich nicht impfen lassen bisher und aufgrund der lokalen Verordnung, ich habe es euch schon in den letzten Wochen mitgeteilt, der Stadt New York, wo die Brooklyn Nets ja halt nun mal spielen, darf er nicht bei Heimspielen der Nets dabei sein. Er darf trainieren, das ist jetzt ihm ja ermöglicht worden, er war auch mal kurz aus dem Trainingslager der Nets abgereist, aber nein, es geht, dass er auch in Anführungszeichen mit einem Test immer zum Training erscheinen kann, das heißt, er kann fit bleiben, er kann weiter die Shootarounds mitmachen und er kann dann auch zu Auswärtsspielen reisen. Außer natürlich zu den Städten San Francisco, ja, als eine weitere Stadt zu nennen, die solche Regeln haben, wo ein Test nicht gilt, um an Indoor-Events teilzunehmen. KD, Kevin Durant, sein guter Kumpel und Mitspieler, hat schon gesagt, okay, wir hoffen, dass es irgendwie noch klappt, dass er bei Heimspielen dabei ist und dass er einfach beim Team dabei sein kann, weil er so ein wichtiger Spieler für uns, das wäre eine unfassbare Schwächung. Zur Impfung drängen möchte er trotzdem nicht, hat er gesagt, ey, das ist seine eigene Entscheidung und wenn er das nicht will, dann will er das nicht und dann macht er das auch nicht. Und das ist, glaube ich, haben wir letzte Woche bestätigt, fertig, genau die richtige Einstellung. Jedem obliegt es am Ende selbst und Kyrie hat für sich zumindest bisher diese Entscheidung getroffen. Sein Head Coach, Steve Nash, sagte, ich glaube vor zwei Tagen, ich denke, wir erkennen langsam alle an, dass er wahrscheinlich keine Heimspiele machen wird dieses Jahr. Wir werden mit Sicherheit Spiele ohne ihn bestreiten müssen, die Frage ist nur wann, wie und wie oft. Dementsprechend das, die Nachricht zu Kyrie Irving. In einer Woche sind wir schlauer, wenn es losgeht für die Nets und ob er dann dabei sein wird oder nicht bei den Heimspielen, würden wir dann sehen. Zum Abschluss heute, um dieser ganzen Corona und irgendwie negativ behafteten Thematik so ein bisschen wegzukommen, dachte ich mir, okay, suche ich aus deutscher Sicht nochmal was Positives raus und positiv in der Preseason ist tatsächlich die Performance bisher von Isaiah Hartenstein. Wir erinnern uns daran, er kämpft noch um einen Platz im Kader der LA Clippers, also einer der größten Franchises dort drüben, also eine wahnsinnige Chance für ihn. Und er hat ja zumindest in zwei Spielen in der Preseason schon mal gezeigt, dass er das erkannt hat, dass das eine wahnsinnige Chance für ihn ist. Denn im Duell gegen die Dallas Mavericks, wo ja auf der anderen Seite ein bisschen Luka Magic ablief, hat Doncic mal wieder performt, wie man halt performt, wenn man Luka Doncic ist, hat er aber ziemlich dagegen gehalten und in ich will jetzt gar nichts Falsches sagen, in 18 Minuten sehr starke 16 Punkte von der Bank gescored. Dazu 8 Rebounds, 5 Assists, 2 Blocks, also wirklich ein richtig gutes Duell sich geliefert. Das macht er ja auch im Team, so ein Duell sich liefern mit seinem ärgsten Konkurrenten um halt diesen letzten Kaderplatz. Harry Giles, der hat auch starten dürfen, auch ungefähr für die gleiche Zeit, aber nur 10 Punkte und 8 Rebounds in 20 Minuten aufs Parkett gezaubert. Ähnlich sah es jetzt vorgestern in der Nacht aus gegen die Timberwolves, wo er wieder mit, ich glaube, da hat er 12 Minuten gespielt, 6 Punkte und starke 4 Blocks in der Defense, 5 Rebounds gesammelt. Also wirklich der deutsche Big Man mit guten Leistungen. Und Ferdi, damit zum Abschluss die Frage an dich. Isaiah Hartenstein bei den Clippers hört sich irgendwie ganz nett an, oder?
Bisher schon. Also es klingt so, als würde er da sich wirklich wohlfühlen und hätte auch Spaß am Spiel. Die Zahlen sind überragend, wie ich finde. Das ist für ihn, glaube ich, eine richtig gute Deadline, die er da gebracht hat. Auch im Duell mit seinem Konkurrenten ist es bisher spielerisch ganz klar sein Ding, sein Duell, sein Kampf, den er für sich entscheiden konnte. Ich hoffe wirklich, dass er das jetzt die letzten Partien auch noch so durchziehen kann. Und wie gesagt, jeder Deutsche mehr in einer Sportliga, die jetzt nicht unbedingt in Deutschland ist oder hier in einem Nachbarland, die macht es für uns dann irgendwie immer noch mal ein Tickchen interessanter, auch wenn die NBA da genug Spektakel bieten kann. Aber ich glaube, so menschlich gesehen freuen wir uns als Deutsche natürlich dann auch über einen Deutschen berichten zu können.
So sieht es nämlich aus und Hartenstein, so eine Chance für ihn persönlich, er ist schon lange in der NBA da drüben, mal positiver, mal negativer, aber für ihn, der immer noch ein junger Kerl ist, die Chance im Riesentrubel in LA bei den Clippers irgendwie einen Kaderplatz zu bekommen und Erfahrungen zu sammeln, ob es jetzt als, wie gesagt, Bankspieler ist, das wäre sowieso seine Position, also ehrlich muss man ja schon sein, würde von der Bank kommen, aber umso positiver, dass er jetzt zumindest in den ersten Preseason Games den Coaches hat zeigen können, okay, Freunde, egal ob ich 12, 18, 6 oder 5 Minuten spiele, ich bin da. Ich mache meine Rebounds, ich mache meine Blocks, ihr könnt auf mich vorne zählen. Ich glaube, ein sehr, sehr positiver Auftakt für ihn und das werden wir natürlich euch in der nächsten Woche sagen, ob er dann es wirklich in den finalen Kaderplatz jetzt geschafft hat oder nicht. Nächste Woche geht's los mit der NBA. Eine Woche nicht mehr warten müssen alle Freunde der NHL, denn heute geht es los, 12. Oktober. Die NHL beginnt wieder mit dem Doubleheader. Ich habe letzte Woche euch schon erzählt, die Tampa Bay Lightning, der Stanley Cup-Sieger des letzten Jahres, dürfen die Pittsburgh Penguins so ein bisschen die Saison starten mit ihrem ersten Spiel, dürfen ihr Banner aufhängen, dass sie Championship gewonnen haben und eröffnen die neue Saison der NHL, auf die wir uns so sehr freuen. Die Seattle Kraken sind auch noch abends da dran, das heißt der neue gegründete Club, an dem ja Philipp Grubauer sehr wahrscheinlich heute Nacht im Tor stehen wird, der Deutsche. Die haben ihr erstes reguläres Saisonspiel gegen die Vegas Golden Knights. Das alles heute Nacht und damit soll es dann auch schon losgehen in eine NHL-Saison, die wieder ganz, ganz viel geboten hat, wo ganz, ganz viel Spannung sein wird, die, ich habe das letzte Woche gesagt, ich glaube über 1000 Regular-Season-Spiele hat, also NHL pur auf euren Bildschirmen, wenn ihr daran interessiert seid und zumindest auch NHL pur in diesem Podcast. Wo dann mal 3 Wochen nicht NHL pur sein wird, ist im Februar. Denn es sieht immer mehr und mehr danach aus, dass die NHL tatsächlich eine Olympiapause einlegt. 3 Wochen, ich glaube vom 7. bis zum 22. Februar, wenn die Olympischen Winterspiele stattfinden, stellen sie sehr wahrscheinlich ihre Eishockeyspieler ab. Es ist wahrscheinlich momentan noch so, dass noch eine Einigung fehlt, um das alles komplett zu machen, um so ein bisschen die Absicherung für NHL-Spieler, was Covid angeht. Das sind ja alles 1000 Themen. Wir haben es bei Dennis Schröder dieses Jahr mit Olympia gemerkt, was bei so einem NHL- oder beziehungsweise US-Profi dahinter steckt für Versicherungen, damit der im Ausland spielen kann. Also da, ja, gute Nacht, Marie, was du da alles an juristischen Anwaltkram irgendwie abwickeln musst. Aber sieht sehr, sehr gut aus. Es haben tatsächlich auch schon die deutsche Nationalmannschaft 3 Spieler benannt in Leon Dreiseitel, Philipp Gruber und Moritz Seider, die 3 eigentlich prominentesten, die da drüben und aktiv sind. Man konnte das jetzt schon machen und sagen, okay, ey, die 3, die safen uns jetzt schon, die haben einen sicheren Kaderplatz bei uns und die wollen wir auf jeden Fall freigestellt bekommen. Wer die erste Teilnahme bei Olympischen Winterspielen von Leon Dreiseitel, also wer auch eine kleine Premiere für ihn, wären wir natürlich unfassbar Bock drauf, ihn im deutschen Trikot zusammen mit Gruber und Seider zu sehen und mit all den Jungs, die uns so viel Spaß machen in der deutschen Liga, sowie die anderen Jungs, ob Stützle sind oder Peterka, die auch noch in den USA ein bisschen am Wirbeln sind. Deswegen, das ist, wartet wahrscheinlich auf uns, diese Olympiapause in der Saison. Das soll es aber dazu erstmal gewesen sein. Vielleicht abschließend auch eine relativ unschöne Nachricht aus deutscher Sicht. Tobi Rieder, habe ich letzte Woche drüber gesprochen, meinte, ey, der kämpft noch drum, bei den Anaheim Ducks einen Kaderplatz zu bekommen, hat auf Probezeit trainiert, hat auch eigentlich gute Preseason-Spiele gemacht, so ähnlich wie es Hartenstein jetzt in der NBA bei den Clippers macht. Er hat allerdings leider keinen Anschlussvertrag bekommen, durfte nach seinem Tryout, nach der Tryout-Vereinbarung keinen weiteren Vertrag unterschreiben. Das haben die Ducks am Mittwoch per Mitteilung ausgegeben. Schade für ihn. Wir schauen, wie es mit ihm persönlich weitergeht. Sein Nationalmannschaftskollege Dominik Cahun hat ja nach seinem Ende bei den Oilers zum Beispiel in Europa wieder in der Schweiz bei den SC Bern angefangen, weiterzuspielen. Vielleicht auch das eine Überlegung für Tobi Rieder, in Europa die Saison dann zu spielen, um sich für einen neuen NHL-Platz zu qualifizieren. Das schauen wir uns auf jeden Fall an. Ferdi, ich würde eigentlich sagen, ganz ehrlich, NHL sprechen wir wieder beide intensiver drüber, wenn es die ersten Partien jetzt ab heute Nacht laufen. Wo aber gerade Sport läuft und das wirklich nicht zu knapp ist, die MLB. Und deswegen würde ich sagen, die abschließende Diskussion dieses schon wieder XXL-Podcasts dient oder ist gut aufgehoben in der MLB.
Genau, würde ich auch sagen. NHL dann gerne ab nächster Woche, wenn da auch wieder auf dem Eis so ein bisschen hitziger Sport betrieben wird. Wir wollen natürlich gucken in die MLB, da geht das Ganze jetzt gerade zu Ende. Wir waren ja letzte Woche genau am Start der Postseason, heißt vor den Wildcard-Matches. Die wurden jetzt gespielt und eins habt ihr hoffentlich diese Saison gelernt, wenn ich was über Baseball Predictions sage, weghören. Denn ich habe ja vor Beginn gesagt, die New York Yankees, die machen es mal wieder, nachdem sie jetzt über 10 Jahre nicht mehr gewonnen haben. Naja, sie sind recht schnell rausgeflogen, haben sich ja gerade so noch in die Postseason retten können, haben da aber das Wildcard-Spiel in der American League gegen den großen Rivalen, die Boston Red Sox, vollkommen verdient verloren. Ich glaube, ein 6-2 war es am Ende. Das war deutlich, da war irgendwie wenig Feuer drin. Die Red Sox, finde ich, eine super Mannschaft mit sehr vielen Typen. Da können wir das Ganze auch einfach mal fortführen. Die Red Sox sind nämlich jetzt das erste Team, was in der League Championship Series steht, und zwar in der ALCS. Und da treffen sie entweder auf die Houston Astros oder Chicago White Sox. Die Red Sox haben nämlich die Tampa Bay Rays ganz klar mit 3-1 geschlagen. Zu Hause zweimal mit einem Walk-Off-Sieg. Also da war richtig Stimmung in Boston. Deswegen freue ich mich auf dieses Team. Die haben ja 2018 das letzte Mal die Postseason bzw. die World Series für sich entscheiden können. Und jetzt eben Astros oder White Sox der Gegner. Eigentlich könnte es sogar schon sein, dass wir da heute den Gegner wissen könnten. Nur leider ist das Spiel 4 zwischen den beiden, denn es steht 2-1 für die Astros, aufgrund von zu starken Regens letzte Nacht abgesagt worden. Das wird heute Nacht nachgeholt. Deswegen sind wir vielleicht morgen alle schlauer, wie es da weitergeht. In der anderen Division bzw. Liga hatten wir das Wildcard-Spiel mit Bjarne's Tipp, den LA Dodgers. Die haben es geschafft gegen die St. Louis Cardinals, haben locker gewonnen mit einem 3-1, auch spät hinten raus das Ganze nochmal umgebogen. Und die treffen jetzt auf die San Francisco Giants. Und das ist eine Serie, über die ich nochmal so ein kurzes Detail verraten würde. Denn das ist ja eigentlich wie die Red Sox und Yankees eine richtig alte Rivalität in diesem Sport, die den auch mitgestaltet hat. Die kennen sich schon sehr lange und sind beide ursprünglich von der Ostküste, waren in New York beheimatet und sind dann 1958 umgezogen. Zusammen, zeitgleich, insgesamt haben die unfassbar viele Spiele schon gegeneinander bestritten. Die Giants führen in diesem direkten Vergleich mit 1270 zu 1248 gegen die Dodgers. Also ein knapper Vorsprung auf so eine lange Zeit hinweg gesehen. Auch bei den World Series Championships sind die Giants leicht vorne mit 8-7. Es ist die erste Serie, die die beiden sich in der Postseason liefern. Also das ist etwas, das man so noch nicht gesehen hat und sich einfach nur drauf freuen konnte. Denn es sind die beiden besten Teams der Regular Season. Und mittlerweile haben auch in dieser Serie die Giants wieder mal, wie über die gesamte Historie schon hinweg, den leichten Vorteil, dass sie knapp führen mit 2-1. Spiel 4 wird es heute Nacht geben, von Dienstag auf Mittwoch. Vielleicht schaffen es dann schon die Giants in die nächste Runde. Mal gucken. Der Gegner wird da entweder sein, die Milwaukee Brewers oder die Atlanta Braves. Die Brewers konnten Spiel 1 für sich entscheiden. Spiel 2 und 3 ging an Atlanta. Und das Problem bei Milwaukee ist, dass sie eine unfassbar schwache Offensive momentan spielen. Sie haben im ersten Spiel 2-1 ganz knapp gewonnen. In Spiel 2 und 3 keinen einzigen Run produziert, auch nur 3 kassiert. Also das Pitching und die Defensive sind gut, halten einem Spiel, nur irgendwie stimmt es halt vom Scoring nicht. Deswegen die Braves momentan 2-1 vorne nach 2-3-0 Siegen und ganz nah dran an der NLCS, dem Finale der National League. Und dann ist es halt eben die World Series, die noch auf uns wartet. Das geht alles ziemlich schnell in der Postseason, wie ich finde, denn es gibt einen Modus, den ich noch ganz gerne erklären würde. Man hat diese Wildcard-Runde, wo es einfach do or die ist. Dann hat man die Division Series, wo es dann Best of 5 ist und First to 3. Heißt, wer zuerst 3 Siege hat. Und dann gibt es halt die Championship Series und die World Series, wo es halt heißt, wer zuerst 4 Siege hat, der ist dann der Meister und kommt entweder eine Runde weiter oder gewinnt das letzte Spiel der Saison. Bjarne, vielleicht um den Bogen zum Basketball hier nochmal zu schlagen. Ich finde persönlich, die Basketball-Playoffs sind ja immer recht lange mit jeder Serie Best of 7. Welches System spricht dich mehr an?
Tatsächlich das im Basketball. Also mir geht es tatsächlich im Baseball auch so, dass ich sage, ey, brutal. Also wir haben letzte Woche noch darüber gesprochen, okay, Freunde, jetzt fangen jetzt die Wildcard-Games an, ne? Also das sind die Paarungen und wie sieht's da aus? Und jetzt mittlerweile ist es eigentlich fast schon ein Jahrzehnt her, dass die Yankees ausgeschieden sind und es lohnt sich fast schon gar nicht mehr irgendwie groß drüber zu sprechen. Das heißt, für so einen Podcast, die man irgendwie macht, muss ich echt sagen, passiert im Baseball natürlich brutal viel auf schnelle Zeit. Also du hast wirklich die 2 Wochen Postseason dann, wo es abgeht, okay, alles jetzt du oder die, wie du es schön gesagt hast. Natürlich cool für jeden, der Baseball feiert und wir beide schauen es uns ja auch an. Also es ist ja eine gute Sache, aber so dieses, ey, man kann sich zwar auch drüber streiten, ob es im Basketball vielleicht ein bisschen zu lange dauert, wenn dann irgendwie 2 Monate gefühlt Playoffs sind, aber ich mache es einfach nur länger spannend und ein bisschen mehr drüber zu reden. Von daher, als Podcast-Host würde ich sagen, Basketball spricht mich mehr an.
Ich würde tatsächlich so weit gehen und sagen, man müsste die beiden Systeme und Modi tauschen. Denn wir spielen ja im Basketball so einen Modus, wo du eigentlich nach jeder Partie einen Ruhetag hast. Das ist beim Baseball ja auch nochmal anders. Da hast du mindestens 2 Spiele in Folge, dann wird gereist, da hast du den Tag frei, dann werden wieder 2 am Stück gespielt, dann wird gereist und wieder 1. Also da wird eigentlich sehr viel am Stück erledigt. Deswegen finde ich, von der Dauer würde es sich wahrscheinlich ausgleichen, wenn Basketball den Modus ändern würde und Baseball den Modus ändern würde. Aber insgesamt hast du vollkommen recht, es ist eine Woche her und auf einmal sind nur noch einige Teams wirklich drin. Ich finde es schade, weil diese Saison war unfassbar spannend, das zeigen auch die Playoffs, aber es macht das Ganze nicht uninteressanter, weil es auch so schnell geht. Heißt, du musst wirklich diesen einen Lauf schaffen, die richtige Zeit bzw. den richtigen Zeitpunkt für die richtige Form finden. Und momentan gibt es halt die Red Sox, die jetzt am ehesten dran sind, das Ding zu holen. Sie sind das einzige Team in der LL oder LCS, ohne halt das A oder N davor. Das bleibt spannend. Nächste Woche werden wir auf jeden Fall noch drüber sprechen können. Auch übernächste. Es wird immer bis Ende Oktober gehen. Wenn es dann schon in den November reingeht, dann ist es schon eine recht lange Postseason, aber so lange ist ja noch hin. Deswegen, das war's mit dieser Folge. Wir hatten einen riesen Football-Block. Ich habe auch heute in der Vorbereitung gesehen, das war über eine Seite, was ich da stehen hatte, obwohl ich kein Spiel ja so richtig rausgepickt hatte, sondern viele kleine Themen. Aber da war viel drin, da müssen wir natürlich drüber sprechen, in den anderen Sportarten genauso. Und für alle Hallensportarten-Fans gibt es ja ab nächster Woche wieder einiges, Bjarne.
Ordentlich. Input ab nächster Woche, wie gesagt, ich kann es nur nochmal betonen zum Abschluss. Erstens bleibt Major Talk treu und zweitens bleibt der NHL und der NBA treu, denn ab heute in der NHL und ab genau einer Woche in der NBA geht es wieder los und dann wird der ganze Block hier auch wieder ein bisschen anders verteilt sein. Bis dahin würde ich sagen, gelungene Folge heute, gut ein bisschen in der NFL was abgequatscht. Und MLB bereiten wir uns drauf vor. Nächste Woche, wie gesagt, Playoffs ist es kurz vor der Entscheidung, was da abgeht. Von daher bleibt uns treu, macht euch einen schönen Tag und dann hören wir uns nächste Woche.
Ciao.
Ciao, ciao.